Timo, wir sind endlich zurück, denn wir wollen heute nämlich endlich zurück in die Vergangenheit.
Genau, nicht zurück in die Zukunft, über die wir schon gesprochen haben, sondern zurück in die Vergangenheit. Mensch, du hast echt heute Wortspiele drauf, also unfassbar. Und zwar, ich hatte mir ja mal überlegt, und da hattest du gesagt, gar keine schlechte Idee, dass wir versuchen, vielleicht jedes Mal so eine Art Fun Fact, so ein Trivia zu Themen von Elektroautos mitzubringen am Beginn der Folge. Und im Grunde war dieser Auslöser, also dieses Trivia, was ich dabei habe, so ein bisschen der Auslöser, das ja eigentlich von dir kam, weshalb wir über Detroit Electric sprechen wollen, denn viele kennen Detroit Electric wahrscheinlich gar nicht, aber was hast du uns denn da mitgebracht, Falk?
Genau, bei Detroit Electric, das sagt erstmal niemanden irgendwas, und zwar den Trivia, den wir für euch mitgebracht haben, ist, dass die Comicfigur Dora Duck, heißt die so offiziell?
Ich glaube Dorette, aber ich nenne sie immer Oma Duck. Ich weiß
von mir aus auch Oma Duck.
Ich nenne sie Oma Duck.
Ich muss zugeben, das ist eine Lücke in meiner Bildung, dass ich damit leider nicht so viel in der Vergangenheit zu tun hatte. Aber ich habe trotzdem den Wink mitbekommen, dass Oma Duck im Endeffekt ein Detroit Electric gefahren ist. Und das, glaube ich, wirklich ein Trivia ist.
Ja, das fand ich echt stark. Also als du mir das damals erzählt hast, wusste ich das auch überhaupt nicht. Und man muss allerdings dazu sagen, ich habe mal in so aktuellen lustigen Taschenbüchern so ein bisschen nachgeguckt. Und inzwischen, da kommen wir dann später in der Folge bestimmt dazu, aber inzwischen gibt es auch ein normales Lenkrad und so weiter in dem Auto. Denn damals wurde es noch anders gesteuert. Aber ich finde den Fakt echt genial. Also insofern, die meisten haben schon mal ein knapp 100 Jahre altes Elektroauto in Comic gesehen. Und das finde ich irgendwie schon ganz cool.
Und dabei ohne zu wissen, dass es ein Elektroauto ist. Also genau. Ich glaube, das ist auch ein Fakt. Und ich würde sagen, Timo, damit hallo und herzlich willkommen bei Voltage.
So sieht's aus. Ja, also ich finde es ganz cool. Ich hoffe, wir haben bei den nächsten Folgen auch so coole Trivias. Aber fand ich erstmal einen tollen Aufhänger. Und dann haben wir uns so ein bisschen überlegt, okay, wir haben ja schon mal eine Folge zur Erfindung des Elektroautos gemacht, was ja im Grunde sozusagen ja der sprichwörtliche oder wortwörtliche Startschuss der Elektromobilität im vierrädigen Bereich da war. Und dann haben wir uns so ein bisschen gedacht, ja, eigentlich ist die Geschichte ja bis heute sehr spannend und auch gar nicht überall so stark aufgearbeitet, wie jetzt eigentlich das Elektroauto sich entwickelt hat, was es für kleine Projekte und so weiter bis heute gab. Denn, wie gesagt, die Erfindung liegt ja schon einige Jahre zurück, 1888, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Und, könnte sein.
Ja, könnte sein, ne? Haben wir mal
die Zeitrichtung gesprochen. Stimmt. Die Zeitrichtung stimmt zumindest.
Genau. Und da haben wir uns ein bisschen überlegt, ja, was machen wir denn da? Und jetzt überlegen wir uns, dass wir praktisch so ein bisschen kapitelweise uns durch die Geschichte vorarbeiten. Natürlich jetzt nicht gleich jede Folge hintereinander weg. Wir werden auch logischerweise noch andere Themen haben. Aber so Stück für Stück wollen wir uns das mal angucken. Und Detroit Electric, das kann man so viel schon sagen, war gewissermaßen das Tesla des 20. Jahrhunderts. So kann man es jetzt, glaube ich, mal pauschal erstmal bezeichnen, oder?
Ja, ich auf jeden Fall. Also die waren super erfolgreich und die haben auch dazu beigetragen, dass die Elektroautos da schon eine Hochzeit hatten, bevor eigentlich der Verbrenner so richtig aus dem Knick gekommen ist. Und wir beide haben ja auch gesagt, und das haben wir auch von vielen Zuhörern mitbekommen, dass die Erfindung des Elektroautos ja auch einer unserer erfolgreichsten Folgen war und auch am besten angekommen ist. Und wir haben uns gedacht, wenn das bei euch da draußen so gut ankommt, sprechen wir natürlich über die nächsten Etappen. Und das ganz klar, also für uns zumindest, dass wir als nächstes über Detroit Electric sprechen müssen, wobei wir auch heute noch dazu kommen, warum oder wie lange es überhaupt gedauert hat, diesen Namen irgendwo ins Gedächtnis zu brennen, weil ganz am Anfang hießen sie ja anders. Und Timo, da steigt doch mal ein, was war sozusagen der Beginn von Detroit?
Genau, denn wir haben ja gerade schon gesagt, 1888, wer übrigens mehr zur Erfindung des Elektroautos wissen will, kann gerne in die entsprechende Folge von uns mal reingucken oder reinhören in dem Fall. Und da wurde das Elektroauto erfunden, aber Detroit Electric, damals noch unter anderem Namen, wurde schon 1884, also 4 Jahre vorher gegründet, und zwar von William C. Anderson. In Michigan.
Ja, in Michigan, genau. Und das war nämlich die Anderson Carriage Company.
Carriage. Oh Mann. Aber ja,
siehst du, genau.
Die Aussprache.
Geht schon wieder los.
Wir haben es immer mit der Aussprache.
Furchtbar. Und da hörte man sozusagen noch den Hufschlag auf dem Pflaster, denn es ging darum, dass sie Pferdekarren hergestellt haben. Es ging noch nicht mal vorrangig ums Auto.
Genau, also das fand ich auch sehr interessant. Es hat tatsächlich sehr lange gedauert, da kommen wir dann noch später zu, bis Detroit Electric auch wirklich erst Detroit Electric hieß. Allerdings wollen wir uns jetzt gar nicht, glaube ich, so lange mit den Pferdewagen beschäftigen. Das haben sie so bis 1906, 1911 gemacht, also 1906 hauptsächlich. Ab 1906 haben sie dann angefangen, eben sich auch mit dem Elektroauto zu beschäftigen. Und da haben sie einfach 1906, 1907 angefangen mit, das auch zu produzieren. Und das erste Elektroauto von, wobei man immer Auto ja auch sich noch visuell anders vorstellen muss als heute, Das, also ich glaube, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sieht man das sogar auf unserem kleinen Titelbildchen von der Folge. Je nachdem, in welchem Player ihr das gerade abspielt, da sieht man so eine Silhouette davon. Das sieht eher aus wie eine Kutsche im Grunde. Deshalb, sie haben halt vorher Pferdewagen hergestellt. Daher kommt halt auch das Design dieser Kutsche des Pferdewagens, bloß eben motorisiert. Und das wurde am 30. September 1907 erstmalig ausgeliefert.
Oh, es ist schon echt eine Weilchen her, würde ich sagen. Oh, über 100 Jahre mittlerweile, ne? Aber das nochmal zu den Kutschen zurückzukommen, das ist ja... Egal, bei welchem Hersteller man mal schaut, ne? Also gerade die Anfänge des Automobils, die waren alle eher so eine Kutsche ohne Pferde dran. Ja. Das ist natürlich auch eine logische Entwicklung, weil man hatte damals einfach die fertigen Kutschen und man hat sich natürlich überlegt, wie schafft man das, ohne das Tier, dieses Fahrzeug zu bewegen. Und dann hat man natürlich verschiedenste Weisen ausprobiert. Einerseits natürlich als Elektroauto, andererseits natürlich auch als Verbrennerauto, aber auch andererseits mit ganz vielen anderen Technologien. Also man muss sich das so ein bisschen vorstellen, so ein bisschen als Entdeckergeist. Na, jeder hat rumgeschraubt, jeder hat rumgebastelt, jeder in seinem Keller. Viele Hersteller, die wir heute kennen, zum Beispiel Opel, die haben früher auch noch Fahrräder gebaut. Es gibt Hersteller, die haben Trecker gebaut. Es gibt Autohersteller, die haben mal mit Nähmaschinen angefangen. Also es gab super viele Branchen und in dieser ganzen Anfangszeit war noch so ein richtiger Pioniergeist da und man hat einfach irgendwie probiert, dieses Gefährt ohne ein Pferd betreiben zu können. Ein Gefährt ohne Pferd. Ist das schön, oder?
Ich merke schon, die Wortspiele werden wieder phänomenal in dieser Folge. Oh Mann. Aber um mal wieder ein bisschen da zurückzukommen, was ich auch sehr spannend finde, du hast gerade gesagt, Opel zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es jetzt Opel war, aber dass einige Autohersteller vorher auch Fahrräder produziert haben, bevor sie dann die Autos produziert haben. Und das, was ich jetzt so spannend finde, Autohersteller verabschieden sich zwar heute nicht vom Auto, aber Fahrräder werden jetzt teilweise auch wieder produziert. Also ich finde diesen Kreislauf irgendwie ganz lustig. Jetzt natürlich in E-Bike-Form und nicht ein normales Fahrrad, da in Anführungsstrichen. Aber das ist ein anderes Thema. Ist mir aber gerade dann nur eingefallen.
Es kommt alles wieder. Es ist wie bei der Mode, ne? Was früher mal nicht mehr, was früher schick war, dann war es wieder hässlich und dann ist es wieder schick. Ja. Ich glaube, so ist es dann auch im Automobilbereich. Und beim Elektroauto sehen wir das auch. War in, war out, war in.
Genau. Und mal gucken, was die Zukunft bringt. Aber schauen wir wieder zurück in die Vergangenheit. Denn wir haben uns jetzt so ein bisschen auch versucht, rauszufinden, was die Fahrzeuge denn genau konnten, beziehungsweise, dass wir uns einfach so ein Bild machen können. Denn wie gesagt, rein optisch sahen sie schon eher wieder wie eine Kutsche aus. Aber jetzt ist halt die große Frage so ein bisschen, was konnten sie technisch? Wie viel haben sie vielleicht auch gekostet und so weiter? Und da haben wir so ein bisschen recherchiert. Unter anderem gab es zum Beispiel das sogenannte Modell C. Finde ich irgendwie ganz lustig, dass Tesla ja auch mit dem Modellnamen Model arbeitet. Also irgendwie auch eine lustige Parallele. Ich glaube jetzt total unbewusst, aber wie auch immer, das war zum Beispiel ein zweisitziges Coupé, wie ich herausgefunden habe. Wobei ich auch nicht weiß, diesen Begriff Coupé, den ich gefunden habe, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendeine Art von Kutsche schon als Coupé bezeichnen würde, also Kutschenform.
Ja, es war halt dieses Anfängliche, ne? Warum ein Coupé? Es war halt zweisitzig und es hatte so einen leichten Bogen nach hinten. Das sieht man bei den älteren Autos noch nicht ganz so. Und das hat sich natürlich im Laufe der Zeit zu diesem Coupé entwickelt, was wir heute kennen. Ne? Dass es halt ein Zweisitzer mit so einer geschwungenen, auslaufenden Hecklinie ist. Damals war es halt einfach nur ein zweisitziges Auto, was so eine leichte Biegung hinten dran hatte. Das galt damals schon als Coupé. Und dann haben sie ja natürlich, weil man gesagt hat, man fährt auch mal mit mehr als zwei Leuten, das Model D noch rausgebracht. Das war dann der Viersitzer unter den Elektroautos.
Genau, und nach dem, was ich so gelesen habe, war das tatsächlich auch so mit eins der erfolgreichsten Modelle. Das hatten tatsächlich auch ein paar Prominente, kommen wir vielleicht später noch zu. Und das nennt sich Brougham. Und 1908 folgte dann sogar noch das Modell L. Und das nannte sich dann Roadster. Also es gibt schon Parallelen zu Tesla, muss ich sagen.
Ein bisschen, ja. Wir müssen dann halt nochmal irgendwann rauskriegen, was jetzt genau das Coupé und was der Roadster-Unterschied ist. Aber ja, das ist wahrscheinlich schon fast eine eigene Folge. Aber die hatten echt relativ viel Erfolg, die Autos. Du hattest auch mal aufgeschrieben gehabt, ich sehe es gerade nicht, du darfst uns noch mal erzählen, die haben ja relativ viele Autos auch davon verkauft, ne?
Genau, also ich habe jetzt tatsächlich nicht direkt nach Modell herausgefunden, aber in den erfolgreichsten Jahren ist es dann so, dass knapp 1.000 bis 2.000 pro Jahr verkauft worden sein sollen. Allerdings gibt es da auch so ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Aber das ist, glaube ich, so die grobe Größenordnung. Schlussendlich geht man davon aus, dass Detroit Electric über ihren gesamten Elektroauto oder Hauptautoverkauf knapp 12.348 Autos verkauft haben. Das ist schon eine sehr präzise Zahl, deshalb finde ich es auch lustig, dass das umstritten ist. Aber genau, irgendwas in der Größenordnung von 1.000 bis 2.000 pro Jahr in den erfolgreichen Jahren. Und man muss natürlich sagen, die Elektroautos Elektromobilität oder auch die Mobilität des Autos allgemein war natürlich grundsätzlich in der Zeit, also wir sprechen jetzt hier gerade um 1907, 1909 ungefähr, vielleicht noch ein, zwei Jahre später, war natürlich grundsätzlich noch an den ja, wie sagt man, in den am Anfang, ne? Also in den kleinen jungen Stiefeln. Es gibt auch mit den Schuhen so ein Sprichwort, wie heißt das denn?
Das kann ich dir nicht sagen.
Egal. Auf jeden Fall war die noch nicht so weit. Und deshalb, glaube ich, darf man diese Verkaufszahlen jetzt auch einfach nicht mit, keine Ahnung, Volkswagen oder was weiß ich was vergleichen. Aber es war halt für die damalige Zeit wirklich viel.
Ja, aber das ist ja ähnlich wie bei den Dollarzahlen, die man immer zu der Zeit findet, wie viel was gekostet hat. Ne?
Ja.
Da denkt man sich auch immer so, 2.500 Dollar für ein Auto, das ist heute, glaube ich, unschlagbar günstig, aber natürlich damals mit dem Kurs was völlig anderes und für viele Leute war das teilweise unerreichbar, weil sie dann vielleicht nur ein paar Dollar im Monat verdient haben. Also das ist immer so ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet, wo die Währung gerade stand, wo die Verkaufszahlen waren. Damals war das Auto an sich noch überhaupt nicht bekannt. Das war an vieler Stelle auch noch nicht verteufelt, aber viele Leute haben gesagt, das wird sich nicht halten. Wer braucht denn sowas? Ne? Also auch da sieht man mal wieder, Technologie braucht auch eine Weile, um sich durchzusetzen. Und da sind wir gerade am Anfang. Aber wir kommen mal vielleicht hier mal so ein bisschen dazu, was die Autos konnten.
Eine kurze Sache will ich noch einwerfen. Du hast gerade gesagt, 2.500 Euro hat der Brougham in dem Fall gekostet.
2.500 Dollar.
Also, US-Dollar, Entschuldigung, genau. Vielleicht für Vergleich, das am meisten verkaufte Modell war kein Elektroauto direkt von Detroit Electric, sondern war ein einsitziges Pferdegespann. Und das hat 25 Dollar gekostet. Also einfach nur, dass man diesen Vergleich mal kurz hat. So, das wollte ich nur kurz erwähnen, weil ich finde, der ist schon sehr, sehr deutlich. Also man merkt daran einfach, dass dieser Elektrowagen wirklich sehr, sehr hochpreisig war.
War ja auch eine neue Technologie, so ist es ja auch immer. Ne? Wir sehen das ja auch heute zum Teil, dass die sehr hochpreisigen Modelle wieder neue Technologie einführen. Ne? Mir fällt so ein bisschen EQS da ein, ja, die ja völlig, genau. Wo Mercedes jetzt eine völlig neue Plattform eingeführt hat. Das ist halt auch so ein bisschen als Parallele zu heute zu sehen. Aber sie hießen ja immer noch nicht, bevor wir gleich zum Auto kommen an sich, immer noch nicht Detroit Electric, sondern sie waren eigentlich so erfolgreich mit den Elektroautos, dass sie 1911 sich umfirmiert haben in die Anderson Electric Car Company. Also auch schon da merkt man, dass dieses Pferdekonzept lief langsam aus und man wollte sich jetzt der Zukunft widmen. Timo, das ist auch so ein bisschen Parallele zu uns, ne? Wenn ich überlege, wir haben mit allem möglichen Kram angefangen, bis wir vom Elektroauto so überzeugt waren, dass wir heute Voltage heißen.
Das stimmt.
Also auch da.
Ja. Das stimmt.
So, gut, kann man jetzt vielleicht nicht ganz vergleichen.
Ich wollte auch gerade sagen, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt mit Detroit Electric vergleichen können, aber der Grundgedanke, der ist schon ähnlich, da hast du recht.
Aber jetzt lass uns doch endlich mal dazu kommen, was können denn die Autos? Jetzt erzähl doch mal da draußen, was sie alles Schönes können. Du hast so viel aufgeschrieben, jetzt sag's doch endlich mal.
Das mache ich sehr gerne. Also die Wagen wurden anders als heute, ich glaube, das hatten wir ja auch schon so ein bisschen bei der Erfindung des Elektroautos thematisiert, mit Bleiakkumulatoren, also Bleiakkus, mit Strom versorgt. Heute sind es ja meistens Lithium-Ionen-Akkus. Und für zusätzliche 600 US-Dollar, was grundsätzlich bei dem hohen Preis ja nochmal ein bisschen mehr ist, konnte man in den Jahren 1911 bis sogar 1916, also über 5-6 Jahre, einen sogenannten Edison-Nickel-Eisen-Akku erwerben. Der wurde tatsächlich von Thomas Edison erfunden oder miterfunden, das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, aber daher kommt tatsächlich der Name. Und der soll wohl technologisch nochmal etwas besser gewesen sein, aber eben wahrscheinlich in der Produktion etwas teurer, vermute ich mal. Da habe ich jetzt nicht so genau was herausgefunden. Aber deshalb kostet er tatsächlich nochmal 600 US-Dollar mehr. Also selbst da kam man schon ganz gut klar. Und es gibt ja sogar im Internet auch ein paar Fotos, wie früher Elektroautos geladen wurden. Ist im Grunde nichts anderes als heute. Außer, dass eben alle wie Kutschen aussehen, wie motorisierte Kutschen. Und genau, technologisch haben sie halt noch auf ein anderes Akkukonzept gesetzt als wir heute.
Ja, aber auch der Zeit auch da wieder geschuldet, dass natürlich Lithium-Ionen-Akkus zu der Zeit noch gar nicht erfunden waren. Was ich viel erstaunlicher finde, die Reichweite wurde ja damals in 80 Meilen angegeben oder 130 Kilometer oder wie ich sagen würde, in Smart-Angabe. Ich finde immer, umso mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, umso witziger finde ich, dass Smart heute so wenig Reichweite hat, weil schon vor 100 Jahren konnte ein Detroit Electric Auto mit diesen sehr alten Akkus, mit dieser sehr einfachen Technik 130 Kilometer fahren. Es wurde sogar in Tests teilweise bis zu 340 Kilometer erreicht. Wobei, es gibt ein kleines Sternchen. Der Smart kann heute schneller fahren, weil damals lief der Wagen nur rumpelige 30, 32 Kilometer pro Stunde. Aber auch da mal wieder ganz kurz zurück. Es gab noch keine Autobahn, es gab noch keine ausgebauten Straßen. Das war alles noch auf Pferdekutschenniveau und es gab auch noch nicht wirklich viele Komfortextras. Das heißt, ich glaube, 32 Kilometer pro Stunde haben sich locker wie 60 angefühlt.
Ja, und ich glaube auch dreimal so unangenehm, wie heute 130 Stundenkilometer auf der Autobahn sich anfühlen. Also wenn ich mir vorstelle, ich meine, wie du schon gerade gesagt hast, ich weiß jetzt zugegebenermaßen nicht, wann genau jetzt asphaltierte Straßen oder überhaupt... Also weil vorher hast du ja mit Pflasterstein gearbeitet oder gar unbefestigten Straßen. Und jetzt stell mal vor, du hast 32 Stundenkilometer mit einer im Grunde einer Kutsche, die motorisiert ist. Das ist, ich glaube, das ist alles andere als angenehm. Also das tut ordentlich weh. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die so schön sanft ist, da wo man sitzt. Also ich glaube, dass da springt man ab und zu mal hoch und runter, um es vorsichtig zu formulieren.
Ich glaube, Komfort war dann auch nicht so. Ich glaube, das war einfach schon nicht... Auch das wieder geschuldet, dass es einfach so schön war, dass man kein Pferd mehr brauchte. Man setzte sich in sein Auto, man konnte losfahren. Und hier in diesem Fall, man konnte ja sogar elektrisch losfahren. Das heißt, man musste keinen Starter bedienen. Eigentlich musste man sich nur reinsetzen, wahrscheinlich irgendeinen Schalter drücken und losfahren. Ich glaube, das hatte damals schon auch schon was völlig Surreales, glaube ich, ja, für die Menschen, die sich da einfach reingesetzt haben. Und auch da finde ich die Parallele zu heute wieder so faszinierend, weil ich glaube, auch viele Leute, die heute Elektroauto fahren, für die ist es auch so surreal, weil das einfach so ein komplett anderes Fahrgefühl ist. Und ich glaube, das haben die damals sich auch schon getragen. Und wie du ja vorhin schon sagtest, 1.000 bis 2.000 Fahrzeuge wurden pro Jahr hergestellt. Und in diesen fast 20 Jahren, ich springe jetzt nämlich mal in die 1910er Jahre, um genau zu sein, in das Jahr 1919, man hatte jetzt sich so 10, 15 Jahre lang sehr intensiv mit der Elektromobilität beschäftigt, der Markt ist gewachsen und jetzt kommt endlich dieser Schritt, dass man gesagt hat, man wird zu Detroit Electric Car Company, ne? Und man hat dann auch in dem Konzern oder in dem Firmenkonstrukt die ganze Pferdewagenherstellung auch von der Autoherstellung getrennt, denn jetzt wurde man wirklich ein richtiges Autounternehmen.
Genau, wobei man auch sagen muss, es hat jetzt vielleicht den Anschein, dass man erst auch, oder dass Detroit Electric sozusagen auch erst 1919 nach Detroit gezogen ist. Das war allerdings lustigerweise schon ein Jahr nach der Gründung der Anderson Carriage Company, also 1885. Aber irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht genau, ich konnte nicht genau herausfinden, was der Grund war, dass man das dann nochmal umbenannt hat. Aber auf jeden Fall, kam dann dieser sehr bekannte Detroit Electric-Name, den es ja teilweise heute noch gibt, zustande. Ich will allerdings eine lustige Sache noch ergänzen, die fand ich total interessant, dass, ich weiß gar nicht, wann sie das genau eingeführt haben, aber ich glaube, es war noch vor 1919, denn Detroit Electric oder damals halt unter anderem Namen noch, verwendete als erstes Unternehmen, und das wusste ich wirklich nicht, das fand ich mega spektakulär, zu wissen, gebogenes Glas als Windschutzscheibe. Vorher hat das kein anderes Unternehmen gemacht. Es ist allerdings damals halt auch deutlich schwieriger und teurer in der Herstellung wohl gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich vielleicht gedacht haben, na, wenn jemand schon ein bisschen mehr Geld für ein E-Auto zahlt, die paar Euros mehr oder Dollar mehr, die haben sie dann vielleicht doch noch in der Tasche. Aber lustiger Fun Fact, also sie waren die Ersten, die gebogenes Glas als Windschutzscheibe eingesetzt haben. Wusste ich vorher zumindest nicht.
Und das ist ja auch wieder ein Designelement, ne? Das heißt, man wollte schon das Auto auch so ein bisschen abgrenzen zu anderen Fahrzeugen, hat sich da auch wieder was überlegt. Haben wir auch schon bei der Erfindung des Elektroautos viel drüber gesprochen, wie viel wir heute eigentlich in unseren Autos kennen. Das wurde damals alles peu à peu erfunden, das wurde alles wieder verbessert und das war kein Prozess, wo man gesagt hat, hier steht jetzt Auto mit elektrischen Fensterhebern, sondern alles das, was wir heute als Komfortmerkmale kennen, wurde irgendwann mal Stück für Stück eingeführt und erfunden und ja, da ist dann auch mal eine gebogene Windschutzscheibe dabei.
Ja.
Brauchte man wahrscheinlich aber beim Pferd auch nicht so unbedingt, weil so schnell lief das dann nicht. Auch mit den Autos lief nicht so schnell. Aber irgendwann kam man wahrscheinlich an den Punkt, wo man gesagt hat, so eine richtig tolle Scheibe wäre schon gut, weil sonst hat man echt einen Insektensnack unterwegs.
Ja, genau, absolut. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, was die Beweggründe waren. Allerdings fand ich es einfach spektakulär. Aber so wie du schon sagst, irgendwie irgendjemand war halt der Erste. Es ist halt nur die Frage, wer in dem Fall halt tatsächlich ein Elektroautohersteller. Fand ich halt irgendwie ganz putzig. Aber jetzt haben wir uns ja auch so ein bisschen darüber unterhalten, was die Autos technisch alle können oder konnten. Und jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wie benutzte man solch ein Fahrzeug früher eigentlich? Denn das fand ich auch sehr interessant. Das war ganz anders. So, also das, ich weiß nicht. Also ich habe vorher nie davon gelesen, dass du hinten links sitzt, um zu steuern.
Es wäre mir auch nicht eingefallen, dass man hinten links sitzt. Aber vielleicht hat es auch wieder einen historischen ja, Merkmal oder irgendeine historische Bedeutung, ne, warum man unbedingt hinten links sitzen musste, aber man greifte dann zur Lenkstange. Es war noch kein Lenkrad, sondern eine Lenkstange, sehr rudimentär. Und die wirkte dann direkt auf die Vorderräder. Also auch was für eine wahnwitzige Konstruktion. Ne? Dann hattest du einen zweiten Hebel, also noch kein Fußpedal für die Dosierung der Geschwindigkeit. Aber wenigstens wurde schon mit dem Fuß gebremst. Aber das muss schon trotzdem, ich glaube, für heutige Autofahrer muss das voll der Brain-Schock sein, weil das dann so ist, oh Gott, was mache ich, wohin und ja.
Also ich glaube tatsächlich, also ich habe da jetzt auch keine stichhaltigen Beweise oder so, aber meine Vermutung, weshalb man hinten links sitzt, also links kann ich jetzt, weiß ich jetzt nicht genau, warum das so ist, aber weshalb man zumindest hinten sitzt beim Steuern und man, also praktisch, man muss sich das so vorstellen, wenn man hinten sitzt, guckt man ja in die Fahrrichtung. Also man schaut vorne raus. Und Kutschen waren ja früher durchaus so aufgebaut, dass du praktisch dir gegenüber sitzt. Also dass welche zwei Leute in der Regel nach hinten gucken und zwei Leute nach vorne und dann so wie zum Beispiel in den Cabs, also in den Taxis in London oder so, das ist ja durchaus manchmal immer noch so. Und so waren ja auch Kutschen aufgebaut. Schlussendlich basiert das ja alles auf der Kutsche. Und ich kann mir deshalb vorstellen, dass sie erstmal gar nicht auf die Idee kam, dass man die vorderen Sitze praktisch auch umdreht und nach vorne gucken lässt. Ich glaube, das war erstmal einfach gar keine Idee. Und dadurch ist das wahrscheinlich entstanden. Das ist so meine Hypothese.
Das Problem aus der ganzen Geschichte, was ich mir einfach nicht optisch vorstellen kann, wenn du hinten links sitzt und vor dir noch einer sitzt, der größer ist als du, siehst du doch nicht, wo du hinfährst, oder?
Ja. Das ist tatsächlich, vielleicht hat man sich deshalb irgendwann überlegt, dass man das dann auch ändert. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wie sie das genau gemacht haben, um ehrlich zu sein. Aber ich fand es einfach trotzdem so schon sehr, sehr spannend, dass du halt wirklich mit dem Beifahrer, sage ich mal, hinten sitzt. So, also ganz anders als heute. Und da sieht man einfach wieder diese Entwicklung der Autogeschichte allgemein in dem Fall natürlich, weil das jetzt ja nicht nur Elektroautos betrifft, wie man wo sitzt. Und was ich auch sehr, sehr schick fand, dass man das Verlassen und das Besteigen des Autos sozusagen, dass das so ein bisschen daran erinnert, wie man eben auch in eine Kutsche eingestiegen ist, denn dann man hatte auch noch ein Trittbrett. Also heute gibt es das ja auch nur noch in den wenigsten Autos, würde ich mal sagen.
Es kommt wieder, auch da sind wir wieder, es kommt wieder. So bei den größeren SUVs kommt man mittlerweile auch nicht mehr rein ohne ein Trittbrett.
Ja, weil die einfach viel zu groß sind. Man könnte auch überlegen, ob die Autos nicht einfach zu groß sind und dass man dann, wenn man schon ein Trittbrett einbauen muss, dass man sich überlegt, Moment, ist das jetzt nicht vielleicht zu groß? Aber man kann auch einfach ein Trittbrett einbauen, klar, dann hat man es auch gelöst.
Ja, ich kann mich über was anderes aufregen, aber da würden wir zu weit wegkommen von dem Thema. Nur so als kleine Anekdote, Audi hat angekündigt, dass sie einen Q9 bringen. Ich finde es mittlerweile völlig absurd, weil wir vor zwei Wochen drüber gesprochen haben, dass ja die Autos immer größer werden. Jetzt blamiert sich Audi mittlerweile auch noch, dass es noch was Größeres gibt als den Q8. Finde ich, also da bleibt mir schon fast die Worte weg. Wir wollen in ein neues Zeitalter und man baut immer größere und schwerere Verbrennerautos. Aber egal, lass uns mal zurückkommen, warum es eigentlich Detroit Electric nicht mehr gibt. Denn sie sitzen in Detroit, das ist die Autostadt in Amerika, da sitzen alle großen amerikanischen Autokonzerne. Aber Detroit Electric nicht mehr. Also es muss ja ein Ende gegeben haben. Und was ich ganz spannend an der Sache fand, wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz, Timo, über den Preis gesprochen gehabt. 1914 kostete der Detroit Electric 2650 US-Dollar. Mhm. Wenn man sogar noch die Batterie mit oben drauf gebucht hat, war es sogar noch ein bisschen mehr.
Ja, die Edison-Batterie. Die andere war ja inklusive, glaube ich.
Genau. Wenn man die bessere Batterie dazu gebucht hat sozusagen. Was ich aber in dem Vergleich viel spannender finde, weil das ist ja auch für jeden Autofan ein Begriff, das Ford Model T, also der erste in Serie produzierte oder am Fließband produzierte Auto der Welt, als Verbrenner in diesem Fall, kostete nur $600. Auch da sieht man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht nur, dass Verbrennerautos an der einen oder anderen Stelle bequemer geworden sind mit dem elektrischen Anlasser und so weiter, aber auch der Preis schien eine sehr große Rolle gespielt zu haben.
Ja, genau. Ich glaube, also meine Vermutung ist tatsächlich, dass diese 600 US-Dollar eben tatsächlich durch die Fließbandproduktion ermöglicht werden konnten und dass es diese eben bei Detroit Electric zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Und man hatte dann halt auch einfach grundsätzlich so ein bisschen das Thema, dass Benzinfahrzeuge immer besser wurden und auch eben schneller wurden und komfortabler wurden. Und das Elektroauto oder ja, das Elektroauto elektrische Auto einfach sich nicht so sehr weiterentwickelt hat. Ein Fun-Fact, den ich auch noch gefunden habe, den wir jetzt so leicht übersprungen haben, denn tendenziell sind wir jetzt schon so um 1920, muss man sagen, dass es so langsam mit dem Model T losgeht und mit Detroit Electric eher zu Ende geht, um es ruhig so freundlich zu formulieren. Aber davor gab es noch eine kleine Sache, das fand ich auch ganz interessant. Von 1910 bis 1916 wurden von Detroit Electric sogar LKW produziert, Elektro-LKW. Und das damals schon. Ich habe dazu leider keine Bilder gefunden, weil mich echt interessiert hätte, wie die ausgesehen haben. Aber fand ich auch ganz interessant, dass sie da zumindest auch im Laufe ihrer gesamten Zeit knapp 500 LKW produziert haben.
Auch das wieder eine kleine Parallele zu Tesla, würde ich sagen, oder? Auch stimmt. Tesla will ja auch elektrische LKWs bauen.
Man kann, also jetzt so langsam, wenn wir immer mehr drüber reden, stelle ich mir schon die Frage, ob das wirklich alles unbewusste Parallelen sind.
Vor allen Dingen, was ich da viel mehr mir eine Stelle, Detroit Electric ist ja dann tatsächlich, wir haben es hier uns notiert, 1929 in der Weltwirtschaftskrise dann tatsächlich zahlungsunfähig geworden. Da weiß man ja bis heute nicht, die Zukunft von Tesla kennen wir nicht, aber es könnte auch da eine Parallele sein, dass es genauso zu Ende gehen könnte oder ob Tesla in einem anderen Konzern aufgeht. Da sind wir noch sehr gespannt, da können wir mal die Zukunft. Dann müssen wir auf die Zukunft warten, bis sie da ist, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Das können wir jetzt natürlich überhaupt noch gar nicht abschätzen. Ich glaube, Tesla hat aber neben den Fahrzeugen auch noch andere Geschäftsmodelle. Das können wir uns in einer anderen Folge oder so nochmal näher ansehen. Aber ich glaube, Tesla setzt ja nicht nur auf die Autos, sondern auch noch auf Speichertechnologien und so weiter. Deshalb ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Aber wer weiß, wir wissen nicht, was in der Zukunft passiert. Wir hoffen natürlich, dass es jetzt nicht nochmal eine Weltwirtschaftskrise gibt wie 1929. Aber natürlich kann es trotzdem sein, dass Unternehmen ja insolvent gehen oder in anderen Unternehmen neu aufgehen. Bei Detroit Electric war es halt so, dass sie leider insolvent gegangen sind und dann am 23. Februar 1939, also sie waren noch ein paar Jahre länger tätig, wurde der letzte Detroit Electric hergestellt und 1941 wurde dann Detroit Electric vollends aufgelöst. Das finde ich ganz spannend, dass es sich nochmal fast über ein Jahrzehnt irgendwie gehalten hat, obwohl es irgendwie 1929 schon große Zahlungsprobleme hatte. Also damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, dass sich nochmal so ein Jahrzehnt dann hältst.
Ja, man dümpelt dann halt so rum in der Bedeutungslosigkeit, ne, versucht irgendwie noch Geldgeber zu finden. Es ist halt eher so ein Ende ohne Schrecken, ne? Und dann irgendwann ist es dann aber so weit, dass die Unternehmensverbindlichkeiten nicht mehr gezahlt werden können. Und dann entscheidet man sich auch so, man muss sich auch mal überlegen, ne? 1940, was das für eine wahnsinnig schwierige Zeit war. Ja. Weltkrieg, Amerika ist in den Weltkrieg eingestiegen. Man hat viele andere Industriezweige da umgebaut. Und da hört dann auch einfach, wenn sowas schon halb tot ist, so ein Unternehmen, die werden dann in der Regel auch nicht wiederbelebt, sondern werden dann einfach sterben gelassen. Und damit war es das Ende von Detroit Electric. Und ja, ich habe schon die ganze Zeit überlegt, Timo, wir müssen mal wieder eine Reise machen, weil du hast ja nämlich auch schön notiert, wo man heute die noch sehen kann, die Fahrzeuge. Das ist ja einmal in Brüssel, in der belgischen Autoworld Museum. Dann haben wir noch, wo liegt denn Alt-Lussheim?
Ich weiß es auch nicht. Ich habe aber von diesem Museum schon unter anderen Umständen auch häufiger was gehört. Ich glaube, in Alt-Lussheim stand auch mal der Flocken, das erste Elektroauto. Wie auch immer, auf jeden Fall gibt es da das Museum Autovision, aber ich weiß auch gar nicht genau, um ehrlich zu sein, wo Alt-Lussheim liegt. Könnt ihr ja mal googeln, wenn ihr Interesse habt. Auf jeden Fall gibt es da noch was, Automuseum Melle und im Technikmuseum Speyer. Und genau, da kann man, wenn ich es richtig recherchiert habe und es noch aktuell ist, das ja immer bei Museen ändert sich das ja manchmal, dadurch, dass sie sich gegenseitig dann Exponate leihen und so weiter, könnt ihr wahrscheinlich sogar noch Detroit Electric sehen. Und da hätte ich auch mal Lust drauf. Deshalb eine gute Idee. Vielleicht machen wir da mal irgendwie eine Reise oder einen Ausflug hin.
Siehst du, auf nach Alt-Lussheim und dann nehmen wir euch natürlich da draußen mit und nehmen dann direkt vielleicht mal im Museum auf. Wäre doch eine coole Idee, oder Timo?
Das stimmt. Müssen wir natürlich nur gucken, dass wir nicht wieder genau das gleiche wie in dieser Folge erzählen.
Ja, aber vielleicht gibt es ja so eine kleine Mischung aus verschiedensten Elektroautos, die aus dieser Zeit stammen. Und dann können wir vielleicht ein bisschen wandern gehen zwischen den einzelnen Autos. Ja, aber ich möchte nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Du sagtest, es gab ein paar prominente Besitzer von Detroit Electrics.
Neben Oma Duck, müssen wir sagen. Oma Duck, auch eine prominente Besitzerin eines Detroit Electric.
Ja, definitiv. Versuch da mal ein Autogramm zu bekommen.
Ja, das ist nicht so live. Habe ich noch nie gesehen, dass es jemand geschafft hat.
Umso spannender finde ich, wer war denn das? Natürlich Thomas Edison. Ne? Er hat auch den Akku mitgebaut. Also würde ich mal schätzen, dass er auch dann ein Auto bekommt. Das hätte mich auch sonst überrascht.
Ja, mich auch. Aber es ist halt schon tatsächlich sehr, sehr spannend, weil Thomas Edison gerade in der US-amerikanischen Geschichte immer schon so ein sehr, sehr hochgeschätzter Prominenter ist, auch bis heute. Und der ist tatsächlich damals das sogenannte Modell 46 Roadster gefahren. Und ja, also auch elektrisch. Und, das finde ich auch sehr spannend, Familie Ford auch.
klar, muss sein, ne? Von der Konkurrenz mal ein Auto zu fahren, um einfach auch zu vergleichen. Auch heute gibt es das immer noch mal wieder, dass andere Autohersteller und Prominente sich dann auch von anderen Herstellern Autos kaufen. Einfach auch, um es mal zu fahren. Aber es gab natürlich auch nicht so eine riesige Modellauswahl damals. Zum kleinen Schluss, Timo, würde ich sagen, Detroit Electric war lange weg und plötzlich waren sie wieder da.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich auch das erste Mal, als ich von dem Namen so gehört hatte. Also es war theoretisch sogar noch davor, bevor du jetzt die Idee für die Folge hattest. Aber ich hatte damals von dem Detroit Electric SP01 gehört. Ganz wundervoller Name. Ich weiß gar nicht, wofür er steht. Auf jeden Fall habe ich mich dann so gefragt, ach was, die gibt's heute noch? Naja, so indirekt. Es gibt ja so ein paar Marken, die sind verschwunden. Zum Beispiel Polaroid ist ja auch so eine Geschichte. Die gibt's eigentlich nicht mehr als Unternehmen. So wie Detroit Electric, haben wir ja auch gerade gehört, gibt's nicht mehr. Aber die Markenrechte wurden dann irgendwann aufgekauft. In dem Fall von der, oh Gott, Jinhua Young Man Vehicle & Co. Limited. Ich hoffe, das war alles richtig.
Ja, aber ansonsten, die Leute wissen da draußen, dass wir es mit Ausdrücken und Fremdsprache nicht so haben in diesem Podcast. Ja, aber auch hier wieder ganz interessantes Beispiel. Ne? MG geht es ja ähnlich, ja, Saab stimmt, geht es stimmt, ähnlich. Stimmt. Also Marken verschwinden im Original und tauchen dann bei irgendjedem random wieder auf. Also der SP01 wurde 2013 vorgestellt als Sportwagen. Da hat ja auch so ein bisschen der frühere CEO von Lotus seine Hände mit im Spiel. So richtig viel mehr gibt's da drüber nicht. Ist auch wieder sehr chinesisch wahrscheinlich. Vielleicht hört man nochmal was von der Marke. Aber auch hier wieder ganz spannend, dass so lange eigentlich diese Markenrechte weg waren und dann versucht man doch wieder mit dem Namen zu spielen. Ich find's cool, weil Detroit Electric hat schon irgendwie so Charme so von, das ist so Historie, ne? Der Name hat so viel Leben und so viel Historie dahinter. Und das finde ich ganz toll. Aber Timo, wir haben schon wieder so lange gequatscht. Das ist schon wieder so eine tolle Folge geworden, oder?
Ja, finde ich auch. Ich will aber zum SP01 noch eine kleine Sache sagen. Und zwar, wo du sagst, da steckt so viel Geschichte, so viel Name, so viel Tradition in gewisser Weise hinter. Ich finde es schade, dass sie es beim SP01, könnt ihr ja gerne mal googeln, wie der aussieht, irgendwie optisch nicht rüberkommt. Ich hätte mir gewünscht, dass da mehr, nicht, dass wir jetzt wieder eine Kutsche auf der Straße haben, aber dass irgendwie so ein bisschen mehr dieser Stil von damals, so ein bisschen mehr diese Tradition verkörpert wird. Und mit diesem Sportwagen hast du halt was, was, ich sag mal, so ein Tesla Roadster optisch relativ stark ähnelt, aber irgendwie dieses eigentliche Detroit Electric Feeling, was ich jetzt so wahrgenommen habe, nicht mehr so verkörpert. Und das finde ich etwas schade. Vielleicht ist deshalb seit 2013 auch nicht mehr so viel passiert. Ich weiß es nicht, kann verschiedenste Gründe haben. Aber das wollte ich nur noch kurz anmerken. Da hätte ich mir irgendwie mehr, so ein bisschen mehr Tradition gewünscht. Aber ansonsten stimme ich dir zu, es war echt eine coole Folge und ich finde, diese geschichtlichen Folgen sind persönlich auch immer meine liebsten Folgen, weil wir da immer noch ganz, ganz viel lernen und es ist einfach spannend zu sehen und so eine kleinen Details wie, dass Detroit Electric zum Beispiel die gebogene Windschutzscheibe erfunden hat. Ich finde sowas klasse und ich finde sowas einfach interessant.
Und vor allem, dass es halt auch einer der Hersteller damals war. Ne? Das ist sowas, wie wir heute Mercedes kennen oder Audi kennen oder BMW kennen. Dann, das war damals Detroit Electric. Das war direkt mit dem Gründer von, oder ist direkt in Konkurrenz zu Ford und allem dem, was es damals auf dem Markt gab. Und ich finde das ganz toll, Timo, dass wir hier geschichtliche Aufklärung leisten, denn es gibt sehr, sehr wenig Geschichte zu den Elektroautos, gibt immer wenig Historie dazu. Wir hatten es schon bei der Erfindung des Elektroautos, da erinnere ich mich dran, wo wir zum Flocken recherchiert haben. Boah, da haben wir uns tot recherchiert, weil wir einfach nicht gefunden haben, worum es geht, was da passiert ist. Und auch hier merkt man wieder, es gibt Lücken. Und ich finde das ganz toll, dass wir uns als Podcaster die Mühe machen und ein bisschen Selbstlob muss ja da sein, dass wir da einfach so ein bisschen das aufarbeiten und dem Elektroauto auch geschichtlich zu ein bisschen mehr Futter verhelfen.
Genau, da bin ich ganz bei dir. Und es sei so viel gesagt, in der nächsten Folge bleiben wir etwas nostalgisch, würde ich mal sagen. Wir bleiben zwar nicht unbedingt jetzt so weit in der Historie wie in dieser Folge, aber wir schauen trotzdem so ein bisschen zurück in die Zeit. Und zwar haben wir uns überlegt, wir gucken uns mal Fahrzeuge an, die zum Beispiel wie bei Opel mit dem Manta, vielleicht reden wir auch gar nicht über den Manta, wir wissen es noch nicht, aber wie zum Beispiel bei Opel mit dem Manta vielleicht neu aufgelegt werden oder vielleicht auch von Fans neu konstruiert werden und jetzt halt einen Elektroantrieb haben. Und ich glaube, das ist ganz spannend, weil wir da so ein paar Klassiker und vielleicht auch so ein paar Emotionen praktisch aus der Vergangenheit, aus der Historie hervorrufen können.
Und das finde ich total spannend. Das fasziniert mich auch schon seit Anfang an, dass man alte Verbrennerautos auf Elektro umrüstet und damit etwas völlig Neues, Altes schafft mit so viel Patina, sage ich jetzt mal, und trotzdem mit so viel Zukunft. Und darüber reden wir in der nächsten Folge. Und wie immer darf Timo natürlich den Schluss machen.
Alles klar. Wir hören uns auf jeden Fall in 2 Wochen wieder. Wenn ihr Feedback habt, lasst es uns gerne wissen. Gerne direkt auf Apple Podcast zum Beispiel oder auch über Twitter, YouTube. Ihr kennt die Kanäle. Ansonsten vielen lieben Dank, dass ihr noch bis hierhin dran geblieben seid und zuhört. Wir hören uns auf jeden Fall in 2 Wochen wieder. Und bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.